Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Das französische Experiment. Die Sozialisten freuen sich über rege Teilnahme an den Vorwahlen. Dann weniger Grund zur Freude, die afghanische Zukunft.
Insgesamt spielen viel zu viele regionale Länder dort eine destruktive Rolle. Es wäre eigentlich Aufgabe der internationalen Gemeinschaft und vor allem der UN, diese Länder wieder miteinander an den Tisch zu bringen.
Ein Expertengespräch. Sebastian Vettel kriegt die Kurve einfach am besten. Der 24-jährige Deutsche wird wieder Weltmeister in der Formel 1. Und? Abtanzen zum Soundtrack der Balkankriege. Ein umstrittenes Konzert in Belgrad. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst aber Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten des Tages.
An der Wahl des Präsidentschaftskandidaten der französischen Sozialisten beteiligen sich mehr Wählerinnen und Wähler als erwartet. Die Sozialisten rechnen mit 3 bis 4 Mal mehr Stimmenden, als sie zuvor annahmen. Die Wahllokale sind noch bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Erstmals können alle Franzosen in einer Vorwahl den Kandidaten bestimmen, der für die Sozialisten bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr antritt. Favoriten sind der frühere Parteichef François Hollande und die heutige Parteichefin Martine Aubry. In Polen sind die Parlamentswahlen im Gang. Die mehr als 30 Millionen Wahlberechtigten haben bis um 21 Uhr Zeit, ihre Stimme abzugeben. Zum ersten Mal seit dem Fall des Kommunismus 1989 könnte dabei einer amtierenden Regierung die Wiederwahl gelingen. In den letzten Umfragen lag die liberale Bürgerplattform von Ministerpräsident Donald Tusk vorn. Chancen rechnete sich aber auch Oppositionsführer Jaroslaw Kaczynski aus. Für die angeschlagene belgisch-französische Bank Dexia ist eine Lösung gefunden worden. Das haben die Regierungen von Frankreich, Belgien und Luxemburg bekannt gegeben. Wie diese Lösung aussieht, wollten sie noch nicht sagen. Zuerst solle der Verwaltungsrat der Bank diese beraten. Der belgische Finanzminister Didier Reynders hatte zuvor gesagt, sein Land könnte den belgischen Teil von Dexia zu 100% übernehmen. Dexia ist mit fast 5 Milliarden Euro in Griechenland engagiert und deshalb konkursgefährdet. Die Milizen des libyschen Übergangsrates kämpfen sich in Sirte an die letzten Stellungen der Gaddafi-Anhänger heran. Sie hätten die Hauptgebäude des Konferenzzentrums unter Kontrolle, einen der Rückzugsorte der Gaddafi-Treuen, meldet der Militärchef der Übergangsregierung. Seine Truppen hätten letzte Nacht auch das Gelände der Universität eingenommen. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis man die ganze Stadt beherrsche. Damit sei man dem Ziel, Libyen vollständig zu kontrollieren, einen bedeutenden Schritt näher, sagte der Militärchef. In Teilen der Stadt Sirte gibt es nach Korrespondentenberichten aber immer noch erbitterten Widerstand, unter anderem durch Heckenschützen auf Hochhäusern. Die syrische Regierung warnt andere Staaten davor, den von der Opposition gegründeten Nationalrat anzuerkennen. Gegen jeden Staat, der diesen Rat anerkenne, werde Syrien harte Maßnahmen ergreifen, sagte Außenminister Walid al-Mualem im syrischen Fernsehen. Frankreich und die USA haben die Gründung des Rates begrüßt. An diesem sind verschiedene oppositionelle Gruppen beteiligt. Die Bewohner der thailändischen Hauptstadt Bangkok bereiten sich auf die schlimmsten Überschwemmungen seit 50 Jahren vor. Die nördlichen Provinzen Thailands sind bereits von Überschwemmungen betroffen. Nun wird befürchtet, dass der Chao Phraya-Fluss, welcher mitten durch Bangkok fließt, über die Ufer tritt. Die Behörden bereiten die Evakuierung der betroffenen Quartiere vor. Seit Ende Juli sind in Thailand über 260 Menschen wegen Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben gekommen. Vor der neuseeländischen Küste versuchen Experten, eine Ölpest zu verhindern. Aus dem auf ein Riff gelaufenen Frachter soll ein Spezialschiff Öl abpumpen. Schlechtes Wetter gefährde jedoch den Einsatz des Spezialschiffes und der Frachter drohe auseinanderzubrechen, teilt die Schifffahrtsbehörde mit. In den Treibstofftanks des Frachters sollen sich bis zu 2000 Tonnen Öl befinden. Der neue Formel-1-Weltmeister ist zugleich der alte. Sebastian Vettel hat seinen Titel vorzeitig verteidigt, Julia Child.
Vettel schaffte dies dank dem dritten Platz heute beim GP von Japan in Suzuka. Er klassierte sich hinter Sieger Jenson Button aus Großbritannien und hinter dem Spanier Fernando Alonso. Mit 24 Jahren ist Sebastian Vettel damit der jüngste Doppelweltmeister in der Formel-1-Geschichte. Sergio Perez wurde Achter und sicherte dem Sauber-Team 4 Punkte. Der zweite Sauber-Pilot, Kamui Kobayashi, fuhr auf Rang 13. Der Schweizer Sebastian Buemi schied nach 12 Runden aus wegen einem Defekt. Beim Ironman in Hawaii überzeugten die Schweizer Triathleten. Caroline Steffen kam als Beste auf Platz 5. Karin Thürig wurde 6. Natascha Badmann 14. Bei den Frauen gewann die Britin Chrissy Wellington. Den Sieg bei den Männern sicherte sich Craig Alexander aus Australien. Mike Egro wurde als bester Schweizer 6. Und im Tennis steht Stanislas Wawrinka beim Turnier von Shanghai in der 2. Runde. Wawrinka schlug im Startspiel Juan Monaco aus Argentinien in 3 Sätzen.
Zum Wetter. Im Kanton Graubünden haben starke Schneefälle zu Behinderungen des Straßen- und Zugverkehrs geführt. Wegen umgestürzter Bäume waren am Morgen die Bahnstrecken Sedrun-Disentis und Chur-Arosa gesperrt. Seit Freitag sind in den Bergen große Mengen Schnee gefallen, in den Glarner Alpen bis zu 1 Meter. Die Prognosen. Am Abend nimmt die Bewölkung wieder zu und in der Nacht fällt kräftiger Regen. Die Schneefallgrenze steigt im Westen auf über 2000 Meter an. In den Alpentälern und im Osten bleibt sie bei 1000 bis 1700 Metern. Morgen Montag ist es im Norden erst noch trüb und nass. An den Voralpen und im Osten fällt bis zum Nachmittag Niederschlag. Sonst lässt der Regen nach und es wird allmählich freundlicher. Es ist windig, aber mit rund 17 Grad wieder wärmer. Im Süden ist es sonnig bei bis zu 23 Grad. Am Dienstag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Im Norden steigen die Temperaturen auf 22, im Süden auf 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht's hier weiter. Große Mobilisierung des französischen Parti Socialiste. Trübe Aussichten in Afghanistan. Merkwürdige Partystimmung in Serbien. Dann, Eishockey ist schneller als Fußball, nicht nur im Spiel.
Die Fans in der Halle, vor allem wenn irgendetwas nicht so geht, wie es ist, die sind so weit heute, dass sie auf den Übeltäter zeigen und der Sicherheitsdienst kann die dann aus der Halle weisen.
Und im Anschluss an das Echo, besser als ihr Ruf. Italiens Wirtschaft ist weit robuster und innovativer, als die Finanzmärkte befürchten. Die Sendung international gleich um 18.30 Uhr. Was die Amerikaner können, können wir auch, haben sich die französischen Sozialisten gedacht und die Bevölkerung heute zu Vorwahlen aufgerufen. Gekürt wird die Person, die nächstes Jahr Präsident Nicolas Sarkozy aus dem Élysée vertreiben soll. Für 1 Euro war man dabei. Erstmals durften nicht nur diejenigen wählen, die beim Parti Socialiste Mitglied sind. Alle Interessierten konnten sich beteiligen. Das Experiment scheint geglückt. Die Leute gingen an die Urnen. Die Sozialisten sprechen von über 1 Million. Aus Paris der Bericht von Rudi Meder.
4.492.
Seit heute Morgen sind die Wahlbüros in ganz Frankreich offen. Der Name des Wählenden wird überprüft. Dann kann er oder sie den Stimmzettel in die Urne legen. Die Primärwahlen sind bisher ein Riesenerfolg. Die Stimmbeteiligung übertreffe alle Erwartungen, erklärt der Präsident des Wahlbüros U im 15. Arrondissement von Paris.
Écoutez, il y a énormément de demandes aujourd'hui par rapport à ce qu'on attendait. On a 3 à 4 fois plus de demandes que prévu. Donc voilà le résultat heureux et un petit peu inattendu de cette journée.
Es habe 3 bis 4 Mal mehr Stimmende als erwartet. Seit Wochen sorgen diese Primärwahlen für positive Schlagzeilen für die Sozialisten. Während 6 Stunden konnten die Anwärter auf die Nomination in 3 Fernsehdebatten unwidersprochen ihr Programm darlegen und erklären, warum Präsident Sarkozy auf der ganzen Linie versagt habe. Millionen von Franzosen schauten zu und hörten hin. Mit diesem Erfolg hatte niemand gerechnet. Jacques Seguela, der Werbefachmann und Kommunikationsstratege von François Mitterrand, spricht von einem beispiellosen Medien-Coup. Es gab ja nicht nur die Fernsehdebatten. Die sozialistischen Kandidaten waren in den letzten Wochen auch pausenlos zu Gast in allen möglichen Radio- und Fernsehsendungen. Und jeden Abend eilten sie an mehrere Wahlveranstaltungen. Der Favorit François Hollande beschwor Abend für Abend das Publikum.
Rassemblement, Rassemblement, dès le premier tour, si c'est possible. Rassemblement,
Jetzt gelte es zusammenzustehen, alle Kräfte zu vereinigen. Selbst Martine Aubry, die jetzige Parteichefin, lebte in den letzten Tagen auf. Ihr wirft man ja immer wieder vor, ihr fehle der Charme, das Charisma. Sie wirkt oft grimmig und bringt nur selten ein Lächeln über die Lippen. Doch sie zeigte diese Woche an einer Wahlveranstaltung in Paris selbst Ironie und Witz.
Je sais, j'ai du caractère. Bon, du mauvais caractère, me dit-on parfois. Ça dépend avec qui.
Man sagt, ich habe einen schlechten Charakter, aber es kommt darauf an, gegenüber wem.
Pour résister aux financiers, pour affronter des intérêts, je vous assure qu'il va en falloir du caractère.
Um die Bankiers und Spekulanten an die Kandare zu nehmen, da braucht es Charakter. Was viele nicht für möglich gehalten haben, die Sozialistische Partei hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Niemand spricht mehr von Dominique Strauss-Kahn und dem Skandal in New York. Bei der Regierungspartei UMP gibt es unterdessen sehr viel Neid. Parlamentarier im Regierungslager ärgern sich darüber, dass ihre Partei während dieses Feuerwerks sozialistischer Ideen vor allem negative Schlagzeilen machte, mit angeblichen Schmiergeldgeschichten und Vorwürfen gegen die Nachrichtendienste, die politische Gegner ausspioniert haben sollen. Selbst Premierminister François Fillon musste einräumen, Primärwahlen wären auch für die Rechte ein angemessenes Instrument, um den Präsidentschaftskandidaten zu bestimmen. Das Dumme ist nur, für die Wahlen im nächsten Frühling steckt bereits ein gewisser Nicolas Sarkozy in den Startlöchern.
Religiöse Extremisten regierten Afghanistan, als internationale Truppen mit einem UNO-Mandat letzten Freitag vor 10 Jahren den Angriff starteten als Antwort auf 9/11. Um den gefürchteten Terror zu bekämpfen, nahmen sie die Taliban ins Visier. Deren Regime war zwar schnell vertrieben, aber der Krieg hält an seit 10 Jahren und Afghanistan ist weit davon entfernt, ein stabiles Land zu werden, wie es sich der Westen vorgenommen hatte. Jetzt ist das Ende des westlichen Einsatzes 2014 absehbar, doch keiner glaube mehr an einen militärischen Sieg, sagte Nigel Inkster von der Denkfabrik IISS vorgestern in unserer Sendung.
I don't think anybody involved in this believes that it's going to be possible to defeat the Taliban militarily. There will ultimately need to be some sort of negotiation.
Was es jetzt brauche, seien Verhandlungen. Ich sprach mit Thomas Ruttig darüber, wie realistisch das sei. Er ist langjähriger unabhängiger Afghanistan-Experte und arbeitet in Deutschland und Kabul. Mit wem soll man denn verhandeln, wollte ich von Thomas Ruttig wissen.
Ja, da braucht es mehrere Ebenen. Zum einen gibt es ja noch gar keinen Konsens unter den Afghanen selbst darüber, ob man mit den Taliban sprechen soll. Also ein nationaler Konsens muss darüber erst hergestellt werden. Dann muss es sicher eine Ebene von Gesprächen mit den bewaffneten Aufständischen geben. Da gibt es ja auch unterschiedliche Gruppen. Und dann mit den Nachbar- und sonstigen interessierten Ländern, die eine mögliche politische Lösung garantieren müssen. Da spielen vor allem natürlich die USA und Pakistan eine große Rolle.
Wenn wir bei diesen möglichen Gesprächspartnern bleiben, dann sind schon die Taliban eine zentrale Ansprechgruppierung, sage ich jetzt mal.
Ja, natürlich. Die Taliban sind die größte bewaffnete Oppositionsbewegung in Afghanistan. Das ist nicht nur eine kleine Terroristengruppe, wie manche uns zu glauben machen möchten, von ein paar hundert Leuten, sondern die haben in bestimmten Gegenden schon eine gewisse soziale Basis und sie haben Zulauf durch alle möglichen unterschiedlich motivierten Leute, von Leuten, die unter sehr repressiven Provinzvertretern von Karzai leiten, bis hin zu wirklichen glaubenden Islamisten. Und mit denen muss man reden, da führt gar kein Weg dran vorbei, die kann man nicht wegbomben.
Und haben denn die überhaupt Interesse an solchen Gesprächen und an einem stabilen Staat?
Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist die Frage sehr schwierig zu beantworten. Aber wir hatten mehrere Perioden in den letzten 10 Jahren, wo es durchaus ermutigende Zeichen gab. Und auch in den vergangenen Monaten gab es ja verschiedene Kontakte mit den Taliban, mit dem Haqqani-Netzwerk. Die haben bis jetzt noch nicht zu Fortschritten geführt, soweit wir das wissen.
Stichwort USA. Stehen denn die tatsächlich hinter solchen Verhandlungen mit dem Kriegsfeind?
Das ist nicht klar. Also bis vor kurzem hat es ja Ablehnung von Gesprächen gegeben. Dann gab es einen Schwenk, parallel weiter zu kämpfen und zu verhandeln. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir kennen das von Vietnam bis zu Konflikten in Mittelamerika und so weiter. Was aber besonders schwierig ist, ist die sogenannte Kill-and-Capture-Strategie der Amerikaner gegen Taliban-Kommandeure, die Taliban jetzt auch umgedreht haben. Sie bringen ja auch viele führende Vertreter der afghanischen Regierung um. Unter diesen Bedingungen dann Gespräche zu führen, ist schwierig, weil natürlich die Emotionen hochschlagen, gerade unter denen, die den Opfern nahestehen.
Wenn wir noch bei den USA bleiben, deren Mann ist ja Präsident Karzai und vieles müsste also eigentlich über ihn laufen, nur der gilt ja als korrupt und ist in Afghanistan verhasst. Was genau kann der tun?
Ja, Präsident Karzai steht natürlich für ein bestimmtes System, das die Amerikaner auch mit Billigung der anderen westlichen Regierungen in Afghanistan seit 2001 geschaffen haben. Ein völlig überzentralisiertes Präsidialsystem, das sich auf eine Person konzentriert. Und wenn diese Person dann an bestimmten Stellen versagt, wie das bei Präsident Karzai ja der Fall gewesen ist, dann steht man natürlich dumm da. Insofern wäre es wichtig, eben einen nationalen Konsens in Afghanistan nicht nur über Gespräche mit den Taliban herbeizuführen, sondern auch darüber, was eigentlich in dem ganzen Regierungs- und politischen System nach 2001 schiefgelaufen ist und wo man da Dinge ändern muss. Im Grunde ist aber klar, natürlich müssen die Afghanen letztendlich die Gespräche mit den Taliban führen. Die Amerikaner sollten da in die zweite Reihe rücken. Es geht nicht ohne sie, aber sie sollten das auch nicht dominieren.
Aber Karzai kommt eine wichtige Rolle zu bei diesen Gesprächen.
Ja, er ist halt der Präsident, aber bisher hat er außer Umarmungsversuchen gegenüber den Taliban noch nicht sehr viel Konstruktives da geschaffen und auch der Hohe Friedensrat, der bis vor kurzem von dem jetzt ermordeten Ex-Präsidenten Rabbani geführt wurde, ist auch eher, glaube ich, eine Veranstaltung des guten Willens ohne viel Substanz dahinter.
Kann sich denn Karzai überhaupt halten, wenn sich die USA, wenn sich der Westen jetzt so langsam auch zurückzieht?
Das lässt sich sehr schwer voraussagen, aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass die afghanische Landschaft sehr, sehr zersplittert ist, dass es eine Tendenz dazu gibt, Allianzen ständig zu wechseln und da kann auch einiges passieren. Man muss auch dazu sagen, dass das Karzai-Lager inzwischen auch eine Art bewaffnete Fraktion geworden ist. Sie verfügen selbst über bewaffnete Kräfte, die zum Teil als Sicherheitsfirmen operieren und alle möglichen lokalen Milizen. Also sie werden, wenn es zu einer weiteren Runde des Bürgerkrieges kommt, was viele Afghanen befürchten, nicht wehrlos dastehen, sondern eben Teil des Gesamtbildes sein.
Welchen Effekt hatte denn die Ermordung von Rabbani auf die Bevölkerung? Es heißt, dass damit der letzte Hoffnungsschimmer eigentlich gestorben sei.
Nein, das ist nicht der letzte Hoffnungsschimmer, das kann man so nicht sagen. Aber es hatte natürlich eine Schockwirkung, weil Rabbani eben bis jetzt nur der letzte Fall in einer ganzen Reihe von Ermordungen gewesen ist, die allerdings auch nicht nur aus Richtung der Taliban kommen, sondern wir wissen auch, dass bestimmte regionale, mächtige Leute, die Karzai nahestehen, mit den gleichen Mitteln, nämlich der Ermordung von Gegnern, operieren. Insgesamt ist das für die Afghanen ein Zeichen der insgesamt immer noch so sehr unsicheren Lage und das verschärft auch die Angst, dass wenn die westlichen Truppen größtenteils bis Ende 2014 abziehen, dann das Land in einen Bürgerkrieg zurückfallen könnte und all diese Warlords auf den verschiedenen Seiten, Taliban und mit der Regierung, bereiten sich darauf vor. Sie bewaffnen sich bis an die Zähne, also die Zeichen stehen wirklich auf Sturm.
Also Sie halten das absolut für berechtigt, die Angst vor einem Bürgerkrieg?
Ja, ich halte diese Angst für sehr berechtigt, weil keine Mechanismen existieren, diesen Bürgerkrieg wirklich zu verhindern. Vor allen Dingen, wenn sich die internationale Weltgemeinschaft jetzt aus der Verantwortung, die sie ja selbst übernommen hat, in Afghanistan hinausstiehlt. Voraussetzung wäre, dass sie die Art und Weise ihres Agierens in Afghanistan ändert, nicht alle Entscheidungen für die Afghanen trifft, sondern Rahmenbedingungen dafür schafft, dass alle möglichen politischen, sozialen Kräfte in Afghanistan sich um einen Tisch setzen können und mal ernsthaft und gleichberechtigt miteinander reden, was jetzt geändert werden muss.
Kommt dazu, dass die Region, Stichwort Pakistan, ja auch an einem Chaos Interesse hat?
Ja, ich weiß nicht, ob sie an einem Chaos Interesse hat. Es geht vor allen Dingen um Machtinteressen. Pakistan will eine Regierung in Kabul, die möglichst nicht mit Indien befreundet ist und Pakistan selbst nahesteht. Und Pakistan ist überhaupt nicht gegen politische Gespräche mit den Taliban, solange Pakistan diese Gespräche kontrollieren kann. Aber das ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz. Insgesamt spielen viel zu viele regionale Länder dort eine destruktive Rolle. Es wäre eigentlich Aufgabe der internationalen Gemeinschaft und vor allem der UN, diese Länder wieder miteinander an den Tisch zu bringen. Sie waren das Ende 2001 auf dem Bonner Petersberg zu einem gewissen Maße schon. Aber so wie sich die internationale Mission in Afghanistan von einer UN zu einer NATO-Mission entwickelt hat, unter immer stärkerer Ausklammerung von Ländern wie China, Russland, Indien, hat das dort natürlich nicht gerade für Bereitschaft gesorgt, zu kooperieren.
Das war Thomas Ruttig. Er ist Co-Direktor des Afghan Analysts Network in Kabul. Revival-Partys haben Konjunktur. Schwelgen in den 60er, 70er, 80er Jahren ist beliebt. Doch wenn Serbien die 90er Jahre hochleben lässt, dann ist das eine Party mit Fragezeichen, denn das war die Zeit unter Slobodan Milosevic. Und genau das ist gestern Abend passiert. Tausende Jugendliche feierten in der Belgrader Arena ein Großkonzert unter dem Titel «Ich liebe die 90er». Wie können die das behaupten, im Wissen darum, dass dies die Jahre der Balkankriege, des Hasses und der Toten waren? Walter Müller wollte es wissen und ging ans Konzert.
Guten Abend, Belgrader. Und 15.000 meist junge Serbinnen und Serben strecken in der größten Sporthalle Serbiens begeistert ihre Arme in die Höhe. Auf der Bühne stehen die Musikidole ihrer Kinder- und Jugendjahre in den 90ern. Die Musik ist eine Mischung aus Disco-Sound mit Anklängen an serbische Volksmusik und Turbofolk, den Soundtrack der Balkankriege. Er liebe diese Musik, schwärmt Aleksandar, geboren 1991.
Zbog toga sam došao ovde. Zaboravio sam i na rat i na sankcije i na sve. Jeste da je bilo teško, ali ipak.
Zwar sei damals Krieg gewesen und Serbien unter internationalen Sanktionen, aber trotzdem, die 90er seien super gewesen. Und die Coiffeuse Anna meint, dies sei die Musik ihrer Jugendzeit gewesen.
Iz mog vremena jeste, ja sam to slušala kad sam bila mlađa. Prosto to je neko lepo doba.
Diese Zeit habe sie in guter Erinnerung. Der 90er-Sound habe Überlebensenergie gegeben und werde deshalb noch heute gehört. Die Serben seien eben ein fröhliches Volk. Tatsache ist, dass dieser Sound nach dem Sturz des Milosevic-Regimes im Jahr 2000 verschwand und in Serbien seit erst zwei Jahren wieder im Kommen ist. Das gestrige Konzert sorgte in Belgrad für einigen Unmut. Ein Festival unter dem Titel «Wohl im Devedesete, ich liebe die 90er», das sei angesichts der damaligen Kriege geradezu zynisch, meinte ein Belgrader Musikkritiker. Und der Philosophieprofessor Ljubiša Rajić sagte im Fernsehsender B92, diese Musiker verachteten die Opfer der Balkankriege und deren Unglück. Er wolle nicht, dass die heutigen Kinder den Eindruck bekämen, die 90er Jahre seien eine einzige große Party gewesen. Ein Grund für diese Gefühllosigkeit gegenüber den Opfern mag sein, dass Serbien zwar von der NATO bombardiert wurde und unter den internationalen Sanktionen Mangel litt, dass in Serbien aber damals kein Krieg war. Serben kämpften in den Nachbarstaaten. Die 28-jährige Belgrader Journalistin Jovana Gligorjevic hat damals im Klassenlager auch diese Musik gehört. Abendelang hätten sie dazu getanzt, aber
in that time there was some sort of atmosphere.
In dieser Zeit habe eine Atmosphäre von Regel und Gesetzlosigkeit geherrscht. Eine anarchische Disziplinlosigkeit, die heute für viele wohl wieder wünschbar sei, befürchtet die Journalistin.
Would like to feel again.
Zwar macht sich in Serbiens Gesellschaft nicht Anarchie, aber eine große Unsicherheit breit. Von den wenigen Arbeitsplätzen wurden Tausende im Zuge der Wirtschaftskrise vernichtet. Die Jungen haben keine Jobs. Die Preise steigen schneller als die Löhne. Die Korruption ist allgegenwärtig. Und im Kampf gegen einen unabhängigen Kosovo schaffen Regierung und Medien den Eindruck, Serbien müsse sich gegen den Rest der Welt zur Wehr setzen. Auch gegen die EU, die immer wieder neue Bedingungen stelle für den Beitritt, klagen Minister. Erstmals seit dem Sturz von Slobodan Milosevic wünschen sich nur noch 46% der Bevölkerung einen EU-Beitritt. So werden immer mehr Serbinnen und Serben zornig auf jeden und alles. Auch Slobodan, der junge arbeitslose Elektroingenieur am Konzert gestern Abend. Er glaubt, das Volk habe in den 90er Jahren besser gelebt.
90-ih je moglo da se švercuje, da se trguje cigare, narod je mogao da živi, jeste je krala država. A ovaj sad 2011. samo država to radi.
Während den internationalen Wirtschaftssanktionen in den 90ern hätten der Staat und das Volk alles geschmuggelt und daran verdient. Heute aber klaue nur noch der Staat. Das Volk stehe mit leeren Händen da.
Walter Müller war in der Belgrader Arena. Und nun in die Stadien hierzulande. Durch die Luft fliegende Petarden und Massenschlägereien der Schweizer Fußball hat ein Problem in den Zuschauerrängen. Zurzeit streitet man heftig über die nötigen Massnahmen. Doch während der Fußball eine Lösung im Umgang mit Hooligans sucht, ist man im Eishockey bereits eine Runde weiter. Die Clubs haben ihre Fans weitgehend im Griff. Salvador Atasoy.
Gewalt ist auch in Schweizer Eishockeystadien kein Fremdwort. Noch keine 4 Jahre ist es her, dass Freiburger, Zuger, Zürcher, Berner oder Davoser Fans mit Fäusten, Fackeln oder gar eine Petarde aufeinander losgingen. Doch heute seien diese Zeiten vorbei, sagt der Hooligan-Experte Dölf Brack und verweist auf das Zürcher Hallenstadion, die Heimat der ZSC Lions.
Im Hallenstadion selber, also wo wir früher fast jedes Spiel Randale hatten, haben wir seit der neuen Halle überhaupt kein Problem. Also wir haben noch nie Ausschreitungen oder irgendetwas gehabt.
Brack war einst bei der Stadtpolizei Zürich und zuständig für das Thema Fußball-Hooligans. Anfang der 90er dann Sicherheitsbeauftragte des Eishockeyverbandes. Der Fußball hinke in der Gewaltprävention hinterher, sagt Brack. Vor allem in Sachen Fanzusammenarbeit seien die Hockeyclubs schneller und effektiver gewesen.
Wir haben ja eingeführt, dass jeder Verein Security mitschicken muss zu den Auswärtsspielen. Also eigene Security, wo ihre Fans kennen, dass die mit zum Spiel gehen. Und es ist ja einfacher, wenn ein Zürcher einem Zürcher sagt, was er tun darf oder was nicht, als wenn zum Beispiel ein Berner dem Zürcher sagt, was er zu tun hat.
Das war zu Beginn der 90er Jahre und mache sich heute bezahlt. Denn heute hätten die Clubs auch Fanbeauftragte, welche die Fans zu Auswärtsspielen begleiteten und Ansprechpartner vor Ort seien. Im Fußball gäbe es zwar ähnliche Projekte, die seien aber weit weniger erfolgreich. Im Vergleich zum Fußball habe im Eishockey zudem eine Art Selbstregulation unter den Fans Einzug gehalten, sagt der Hooligan-Experte.
Die Fans in der Halle, vor allem wenn irgendetwas nicht so geht, wie es ist, die sind so weit heute, dass sie auf den Übeltäter zeigen und der Sicherheitsdienst kann die dann aus der Halle weisen.
Doch ein direkter Vergleich zwischen Fußball und Eishockey sei problematisch, sagt der Hooligan-Experte Dölf Brack. Fußballstadien seien grösser und im Vergleich zu Hockeyarenen offen, die Überwachung und Kommunikation daher weit schwieriger. Und die Art der Fußballfans habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Gewaltbereite Fußballfans seien heute Ultras, also Matchbesucher, die explizit die Auseinandersetzung suchten und nicht mehr zu Gesprächen mit Fanarbeitern oder Clubs bereit seien.
Also das Wichtigste war für mich, dass ich mit den militanten Fans ins Gespräch kam. Und das fehlt natürlich heute. Es ist natürlich heute eine andere Zeit. Und ich habe schon versucht, mit den Ultras ein Gespräch zu führen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es ist praktisch unmöglich.
Und nicht zu vergessen, ganz hat sich die Gewalt auch im Eishockey nicht verabschiedet. Statt in den Stadien finden die Scharmützel heute vor den Stadien statt. Dort nämlich, wo sich die Fangruppen auf dem Weg zum Bahnhof kreuzen.
Das war ein Beitrag von Salvador Atasoy und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grüble, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.